Kapitel 4: Prosoziales Verhalten, Hilfeverhalten und Zivilcourage. Wahrhaft ethisch ist der Mensch nur, wenn er der Nötigung gehorcht, allem Leben, dem er beistehen kann, zu helfen und sich scheut, irgendetwas Lebendigem Schaden zu tun. Er fragt nicht, inwiefern dieses oder jenes Leben als wertvoll Anteilnahme verdient und auch nicht, ob und inwieweit es noch empfindungsfähig ist. Das Leben als solches ist ihm heilig. Dieses Zitat verdeutlicht eindrücklich die ethischen Anschauungen Albert Schweitzers. Statt über den Verfall kultureller Werte wie Prosozialität und Hilfsbereitschaft zu klagen, sieht es Schweitzer als wichtig an, diese wieder zu festigen. Dies sei dann möglich, wenn die Menschen eine positive und lebensbejahende Weltanschauung haben, in der die, in Anführungszeichen, Ehrfurcht vor dem Leben, und zwar vor jedem Leben, großgeschrieben ist. Folgt man diesem Gedanken, so ist es nicht verwunderlich, dass Schweitzer neben seiner beruflichen Tätigkeit als evangelischer Pfarrer und Philosoph auch ein Medizinstudium absolvierte, um in Afrika als Missionsarzt tätig sein zu können. Trotz seiner hohen Position als Professor gründete er 1913 im heutigen Gabun ein Krankenhaus, wo er physisch und psychisch Kranke versorgte. Zwar war er während des Ersten Weltkriegs inhaftiert, kehrte aber danach wieder nach Afrika zurück. Schweitzers Engagement zeigte sich in vielen seiner Lebensbereiche, etwa in seinem Einsatz gegen atomare Rüstung bzw. Krieg im Allgemeinen, seinem Appell an die Achtung menschlichen und tierischen Lebens und nicht zuletzt durch die Vielzahl an Auszeichnungen, die er erhielt. Bedeutend waren in diesem Zusammenhang natürlich der Friedensnobelpreis 1952 sowie die Prinz-Karl-Medaille für verdienstvolle humanitäre Betätigungen, ebenfalls 1952. Insofern verkörpert Albert Schweitzer sehr anschaulich, was wir unter prosozialem Hilfeverhalten oder Verhalten und Altruismus verstehen. Schön ist dabei, dass seine Biografie nicht derjenigen eines Heiligen gleichkommt. Auch Schweitzer scheint bisweilen Schwierigkeiten gehabt zu haben, seine Ideen in aller Konsequenz umzusetzen. Doch gerade dies macht ihn menschlich und für uns zu einem beeindruckenden Beispiel altruistischen Handelns, das sich durch sein gesamtes Leben zieht und sich nicht nur in seinen Taten, sondern auch in seinen geistigen Anschauungen äußert. Abschnitt 4.1: Grundlegende Definitionen. Anhand von Albert Schweitzer kamen wir auf Begriffe, die Sie zwar bestimmt kennen, deren genaue Definition Ihnen aber möglicherweise Schwierigkeiten bereiten könnte: prosoziales Verhalten, Hilfeverhalten und Zivilcourage. Diese Begriffe werden häufig in einen Topf geworfen und zu wenig voneinander differenziert. Aus einer wissenschaftlichen Betrachtung heraus ergeben sich zwischen diesen Verhaltenskonstrukten allerdings gravierende Unterschiede, die sowohl theoretischer als auch empirischer Natur sind. Definition: Prosoziales Verhalten steht als Sammelbegriff für alle Formen zwischenmenschlicher Unterstützung, die gewinnbringend bzw. vorteilhaft für andere sind. Damit umfasst es diverse Verhaltensweisen wie Kooperation, Hilfeverhalten, Dienstleistungen, Teilen etc. Definition Ende. Darunter fällt zum Beispiel, Geld für hungernde Menschen zu spenden, der Kommilitonin einen Kaffee zur Vorlesung mitzubringen oder als Verkäufer einen Kunden zu beraten. Hilfeverhalten ist dagegen etwas spezifischer und wird meist als Unterkategorie von prosozialem Verhalten betrachtet. Hier wird gefordert, dass Menschen aktiv hilfreiches Verhalten gegenüber einer hilfsbedürftigen Person zeigen, und zwar nicht im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit. Im Vordergrund steht hierbei die Absicht, das Wohlergehen einer anderen Person zu verbessern. Entscheidend ist dabei jedoch nicht, welche Motive dem Hilfeverhalten zugrunde liegen. Das Verhalten kann zum Beispiel egoistisch motiviert sein, in Klammern etwa wenn man das schlechte Gewissen des Nichthelfens umgehen möchte, oder auch altruistisch, wenn also ausschließlich der Nutzen des Hilfeempfängers, nicht aber der eigene, im Vordergrund steht. Genauso können beide Motive dem Hilfeverhalten zugrunde liegen. Definition: Hilfeverhalten bezieht sich auf alle Verhaltensweisen, die eine Person mit der Absicht ausübt, das Wohlergehen einer anderen, in Klammern hilfsbedürftigen, Person zu verbessern. Das Verhalten kann dabei auf unterschiedlichen Motiven basieren, es ist jedoch nicht beruflich motiviert. Definition Ende. Beispiel hierfür wären, ein Kind aus einem reißenden Fluss zu retten oder eine andere Person zu verteidigen, die von anderen massiv beleidigt wird. Geld für den Bau einer Orgel zu spenden oder Kaffee zu holen, würden hier also nicht mehr darunter fallen, da ersteres keine Handlung gegenüber einer konkreten, in der aktuellen Situation hilfsbedürftigen Person bzw. Personengruppe darstellt, beziehungsweise die Kommilitonin in letzterem Beispiel keine wirkliche Hilfe benötigt. Die Kundenberatung ist hierunter natürlich auch nicht aufzulisten, da sie von Berufswegen vorgegeben ist. An dieser Stelle sei angemerkt, dass unsere Definitionen von prosozialem Verhalten bzw. Hilfeverhalten lediglich einen Vorschlag darstellen. Eine andere Auffassung findet sich beispielsweise bei Bierhoff aus dem Jahre 2010. Schließlich ist zivilcouragiertes Verhalten eine Form prosozialen Verhaltens, die vor allem kollektiv ausgerichtet sein kann. Das heißt, hinter dem Hilfeverhalten gegenüber einer Person kann der Gedanke stehen, damit gleichzeitig etwas für die gesamte Gesellschaft zu tun. In Klammern, zum Beispiel kann das Einschreiten bei Nazi-Parolen damit verbunden sein, dass man nicht in einer Gesellschaft leben möchte, in der derartige Parolen geduldet werden oder gar normal sind. Hier geht die sich zivilcouragiert verhaltende Person hohe physische und soziale Risiken ein, um ihr Ziel in einer bestimmten Situation zu erreichen. Definition: Zivilcourage bedeutet, Hilfeverhalten auch dann zu zeigen, wenn das Einschreiten mit erheblichen physischen, psychischen und sozialen Folgen verbunden sein kann. Definition Ende. Dominik Brunner stellt ein gutes Beispiel für zivilcouragiertes Verhalten dar. Er schritt ein mit dem Ziel, Kinder vor Erpressern zu schützen, worauf er 2009 in München auf brutale Weise attackiert wurde und schließlich an den Folgen seiner Verletzung starb. Oder denken Sie an die Feuerwehrmänner von Fukushima, in Klammern The Fukushima 50. Nachdem das Kernkraftwerk Fukushima als Folge eines Jahrtausenderdbebens und anschließenden Tsunamis überspült wurde, drohte die totale atomare Katastrophe. Obwohl extrem hohe Strahlung herrschte, blieben diese Männer im Kernkraftwerk und versuchten, diesen atomaren GAU für Japan zu verhindern. Diese Männer haben sich für ihre Gesellschaft geopfert, sind mit ihrem Verhalten enorme Risiken eingegangen und somit ein gutes Beispiel für zivilcouragiertes Verhalten. In Klammern siehe hierzu Abbildung 4.1 im gedruckten Buch. Abschnitt 4.2: Situative Faktoren prosozialen Verhaltens. Diese unterschiedlichen Beispiele werfen die Frage auf, warum sich Menschen überhaupt prosozial oder gar zivilcouragiert verhalten. Warum haben sie ihrer Kommilitonin einen Kaffee mitgebracht? Weil sie ihr einfach eine Freude bereiten wollten? Oder sahen sie sich in ihrer Schuld, da sonst immer sie beschenkt werden? Tat sie ihnen leid? Oder sind sie einfach nur nett? Wie Sie sehen, gibt es die verschiedensten Gründe für prosoziales Verhalten bzw. diverse Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen. Im Wesentlichen lassen sich diese in Merkmale der Situation und Merkmale der Person einteilen. Darüber hinaus gibt es weitere Erklärungsansätze, auf die wir nacheinander eingehen werden. Abschnitt 4.2.1: Bystander-Effekt. Um die Faktoren prosozialen Verhaltens ausmachen zu können, setzt die Forschung häufig auch an der Kehrseite an und betrachtet diejenigen Fälle, in denen trotz offensichtlichen Notfalls nicht geholfen wurde. Wann und warum helfen Menschen also nicht? Ausgangspunkt für diesen Ansatz zu prosozialem Verhalten, der prägend von Daly und Latané verfolgt wurde, war eine erschreckende Begebenheit aus dem Jahre 1964. In der Stadt New York wurde eine junge Frau namens Kitty Genovese von einem Täter mehr als eine halbe Stunde lang vergewaltigt und am Ende ermordet. Von den 38 Personen, die dieses Verbrechen als Zeugen miterlebt hatten, griff niemand ein. Die Polizei wurde erst nach mehr als 30 Minuten gerufen, nachdem die Frau bereits tot war. In Klammern, für eine kritische Bewertung dieses Ereignisses siehe auch Manning, Levine und Collins aus dem Jahre 2008. Intuitiv fragt man sich hier, warum keine Hilfe geleistet wurde, obwohl doch so viele Personen von der Tat mitbekommen hatten. Daly und Latané verfolgten jedoch einen anderen Ansatz, indem sie die These aufstellten, dass Hilfeleistung nicht stattfand, gerade weil so viele Personen anwesend waren. In ihrem umfangreichen Forschungsprogramm identifizierten sie also einen zentralen situativen Faktor, der prosoziales Verhalten erheblich beeinflusst: die Anzahl anwesender Personen. Dabei konnten sie zeigen, dass individuelles Hilfeverhalten abnimmt, je mehr Menschen der jeweiligen Situation beiwohnen. Dieses Phänomen bezeichneten sie als Bystander-Effekt. In Klammern siehe hierzu Abbildung 4.2 im gedruckten Buch. Definition: Unter dem Bystander-Effekt versteht man die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person in einer Notsituation eingreift und einem potenziellen Opfer hilft, mit zunehmender Anzahl von anderen Personen, die in dieser Situation ebenfalls anwesend sind, sinkt. Definition Ende. Das Fünf-Stufen-Modell von Latané und Daly. Um den Bystander-Effekt zu erklären, haben Latané und Dali im Jahr 1970 ein fünfstufiges psychologisches Prozessmodell aufgestellt. Dieses Modell beschreibt die einzelnen psychologischen Schritte, die alle notwendig dafür sind, dass ein Zeuge in einer Notfallsituation aktiv eingreift. Umgekehrt können auf jeder dieser fünf Stufen unterschiedliche Faktoren verhindern, dass eine Hilfeleistung erfolgt. In Klammern siehe hierzu Abbildung 4.3 im gedruckten Buch. Notwendige Schritte der Hilfeleistung. Im Hinblick auf späteres Einschreiten muss erstens eine Person die kritische Situation zunächst einmal wahrnehmen und zweitens richtig einschätzen bzw. erkennen, dass es sich um einen Notfall handelt. Gelingt ihr das, so ist es dann notwendig, dass sich drittens die Person dafür verantwortlich fühlt, aktiv zu werden und einzugreifen. Viertens weiß die Person, wie sie helfen könnte und verfügt auch über die entsprechenden Fähigkeiten. Fünftens so entscheidet sie sich schließlich bewusst, ob sie helfen wird oder nicht. Sie wird dann einschreiten, wenn ihr der Nutzen ihrer Hilfeleistung, in Klammern zum Beispiel Rettung des Opfers, soziale Anerkennung, größer erscheint als die damit verbundenen Kosten, in Klammern zum Beispiel Zeitaufwand. Prozesse, die Hilfeleistung verhindern. Auf jeder der Stufen können unterschiedliche Faktoren ein späteres Eingreifen der Person verhindern. So kann bereits die Wahrnehmung des Ereignisses, in Klammern Stufe 1, fehlschlagen, wenn zum Beispiel durch den Großstadtlärm der Schrei eines Opfers nicht gehört wird oder man in Eile nicht bemerkt, dass eine Person Hilfe benötigt. Oder aber der enorme Zeitdruck, unter dem eine Person steht, bewirkt auf Stufe 5 des Modells, dass sie sich gegen ein Einschreiten entscheidet. Diese Faktoren sind unabhängig von der Anzahl anwesender Personen. Latané und Dali identifizierten jedoch drei psychologische Prozesse, die speziell bei einer hohen Zuschaueranzahl auftreten und verhindern können, dass alle Stufen durchlaufen werden. Pluralistische Ignoranz, Verantwortungsdiffusion und Bewertungsangst. Pluralistische Ignoranz. Sie beschreibt das Phänomen, dass Menschen seltener eingreifen, wenn sie sehen, dass andere einen Notfall zwar bemerken, jedoch nichts dagegen unternehmen. Dies kommt besonders dann zum Tragen, wenn man sich selbst unsicher ist, wie die Situation einzuschätzen ist, beziehungsweise ob es sich tatsächlich um einen Notfall handelt, in Klammern Stufe 2. Etwa wenn eine Person am Boden liegt, sie selbst aber nicht unterscheiden können, ob diese bewusstlos ist oder nur schläft. Wenn sie nun viele Menschen sehen, die an der Person einfach vorübergehen, werden sie vermutlich daraus schließen, dass die Situation harmlos sein muss. Andernfalls, so denken sie, hätten die anderen ja geholfen. Studie. Pluralistische Ignoranz. In dem Experiment von Latané und Dali, in Klammern Vergleiche 1968, ließ die Versuchsleitung Rauch in einen Raum einströmen, in dem die Versuchsperson einen Fragebogen ausfüllte. Es sollte das Verhalten der Versuchsperson beobachtet werden. Dabei wurde variiert, ob die Person alleine, mit fremden Personen oder mit Konföderierten der Versuchsleitung im Raum war, die die Anweisung hatten, den Rauch zu ignorieren. Waren die Versuchspersonen alleine im Raum, so meldeten 75% von ihnen die Rauchentwicklung an den Versuchsleiter. Wenn weitere fremde Personen anwesend waren, so reduzierte sich dieser Anteil auf 38%. Im Falle der absolut passiven Konföderierten meldeten schließlich nur noch 10% der Versuchspersonen die Rauchentwicklung an die Versuchsleitung. Studie Ende. Verantwortungsdiffusion. Der zweite, sicherlich wichtigste Prozess wird als Verteilung, in Klammern Diffusion, von Verantwortung bezeichnet. Diese betrifft die Neigung von Menschen, die allgemeine Verantwortung zu helfen, auf alle anwesenden Personen zu verteilen. Je mehr Menschen also anwesend sind, desto kleiner ist die jeweilige Verantwortung einer einzelnen Person, da die Gesamtverantwortung auf alle aufgeteilt wird. In der Studie zur Rauchentwicklung wäre die Versuchsperson, sofern sie alleine im Raum war, ganz alleine dafür verantwortlich, wenn durch ihr Nichtmelden ein größerer Schaden entstanden wäre. Bei 9 weiteren anwesenden Personen wäre sie dagegen nur zu 10% an einem potenziellen Schaden schuld. Bewertungsangst. Die Angst, von anderen Personen negativ beurteilt zu werden oder sich in einer exponierten Situation zu blamieren, wird als Bewertungsangst bezeichnet. Diese könnte zum Beispiel in einer Notsituation entstehen, in der man vor mehreren Personen, in Klammern also in aller Öffentlichkeit, eine Herzmassage oder gar eine Mund-zu-Mund-Beatmung vornehmen muss, um effektive Hilfe zu leisten. Bewertungsangst ist besonders dann ausgeprägt, wenn man über wenig Wissen und Können verfügt, sich in der jeweiligen Situation adäquat zu verhalten. In Klammern zum Beispiel, wenn der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon lange zurückliegt. Forschung zum Bystander-Effekt. Studien zum Bystander-Effekt sind meist so aufgebaut, dass Versuchspersonen entweder allein oder zusammen mit anderen eine irrelevante Aufgabe bearbeiten. Plötzlich ereignet sich ein unvorhergesehener Notfall, in Klammern ein potenzielles Opfer wird angegriffen, etc. Die Versuchsleitung beobachtet dabei, ob, wie und wann die wirkliche Versuchsperson eingreift. Typischerweise findet man, dass Personen seltener und langsamer eingreifen, wenn Bystander anwesend sind. Der Bystander-Effekt tritt jedoch nicht nur in Notfallsituationen auf, in denen das Opfer oder auch die Bystander selbst in Gefahr sind, er zeigt sich auch in einfachen Hilfesituationen, etwa wenn es darum geht, einer anderen Person die Tür aufzumachen. Ebenso konnte er in Situationen mit juristischem Inhalt beobachtet werden, in denen ein Täter eine Straftat begeht, in Klammern zum Beispiel Diebstahl von Geld. Die Forschung zum Bystander-Effekt betrachtet jedoch nicht nur die unterschiedlichen Situationen, in denen der Effekt auftritt, sondern versucht auch, die jeweiligen Moderatoren auszumachen, also die Faktoren zu bestimmen, die die Stärke des Effektes beeinflussen. Dabei konnte gezeigt werden, dass der Effekt in städtischen Gebieten stärker ist als in ländlichen Gegenden. Dies wird durch die Informationsüberlastung, in Klammern Urban Overload-Hypothese von Milgram aus dem Jahre 1970 erklärt. In der Stadt sind Menschen stärker durch Umgebungsreize abgelenkt bzw. überlastet, in Klammern zum Beispiel hupende Autos, Lärm der Straßenbahn etc. Dies führt dazu, dass sie Notfälle entweder gar nicht oder aber nur langsamer wahrnehmen als in ländlichen Gegenden mit weniger ablenkenden Umgebungsreizen. Des Weiteren ist der Effekt besonders stark, wenn die Situation uneindeutig ist und wenn die Bystanderanzahl hoch ist, in Klammern zum Beispiel 5 statt 2 Bystander. Im Gegensatz dazu tritt der Bystander-Effekt in abgeschwächter Form auf, wenn die anwesenden Bystander befreundet und einander nicht fremd sind, wenn sie über entsprechendes Wissen zu adäquatem Einschreiten verfügen oder wenn es sich um eine Notfallsituation handelt. Abschnitt 4.3: Persönlichkeit und prosoziales Verhalten, Altruismus und Empathie. Bei der Betrachtung des Bystander-Effekts und dessen Moderatoren haben wir uns vorwiegend mit situativen Merkmalen befasst, die prosoziales Verhalten beeinflussen können. Doch neben der Situation stellt stets auch die Person eine entscheidende Einflussgröße dar, beziehungsweise ist die Interaktion aus Situation und Person bedeutsam für das gezeigte Verhalten. Somit ergibt sich die Frage, wie es um ausgewählte Persönlichkeitsfaktoren steht. Unterscheiden sich Menschen aufgrund bestimmter charakteristischer Merkmale in ihrem prosozialen Handeln? In diesem Zusammenhang konzentriert sich die sozialpsychologische Forschung auf die Frage danach, ob es wirklich Altruismus gibt. Sprich, gibt es Menschen, die einfach nur hilfsbereit sind, die anderen helfen oder sich auf sonstige Weise prosozial verhalten, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten? Derartiges Verhalten widerspricht stark dem Prinzip des Homo economicus, das annimmt, dass Menschen nur dann prosoziales Verhalten zeigen, wenn sie dafür in irgendeiner Art und Weise eine Gegenleistung erhalten. Diese Gegenleistung muss nicht unbedingt materieller Art sein, sie kann sich auch auf affektive, in Klammern angenehme Emotionen nach einer Hilfeleistung erleben, oder soziale, in Klammern Dank oder Ansehen von anderen Personen erfahren, Gegenleistungen beziehen. Bei religiösen Menschen wäre auch eine Gratifikation im Jenseits, in Klammern in den Himmel kommen, denkbar. Definition: Altruismus bedeutet selbstloses und uneigennütziges Handeln, das mit mehr eigenen Nachteilen als Vorteilen verbunden sein kann. Insofern kann Altruismus auch als Gegenteil zu egoistischem Verhalten angesehen werden. Definition Ende. Abschnitt 4.3.1: Empathie-Altruismus-Hypothese. Die wohl bekanntesten Forschungen im Bereich des Altruismus wurden von Batson und Kollegen vorgelegt. In Klammern für einen Überblick siehe Batson aus dem Jahre 1998. Um also den möglichen Zusammenhang zwischen Altruismus und prosozialem Verhalten zu klären, setzt Batson an dem Konstrukt der Empathie an. Damit ist vereinfacht die Fähigkeit gemeint, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Gedanken und Emotionen in bestimmten Situationen nachvollziehen bzw. nachempfinden zu können. In einer klassischen Studie haben Batson, Duncan, Ackerman, Buckley und Birch den Einfluss von Altruismus, in Klammern, und Empathie untersucht. Studie: Empathie-Altruismus-Hypothese. In der Studie von Batson et al., in Klammern 1981, wurde den Versuchsteilnehmerinnen glaubhaft gemacht, das Ziel der Studie bestünde in der Analyse von Arbeitsleistungen unter stressreichen und aversiven Bedingungen. Hierzu sollte eine weitere Versuchsperson, in Klammern Elaine, die in Wirklichkeit eine Konföderierte des Versuchsleiters war, eine Aufgabe bearbeiten, die aus mehreren Durchgängen bestand. Um eine aversive Bedingung zu schaffen, wurden Elaine in zufälligen Abständen Elektroschocks verabreicht. Die Aufgabe der wirklichen Versuchsperson bestand darin, Elaine bei der Aufgabenbearbeitung zu beobachten, um später mitzuteilen, wie sie Elaine unter aversiven Bedingungen wahrgenommen hatte. Dabei wurden zwei zentrale Faktoren manipuliert. Erstens Ähnlichkeit, in Klammern Empathie, und zweitens soziale Kosten, in Klammern Fluchtmöglichkeit. In Hinblick auf den ersten Faktor wurde Elaine entweder als der Versuchsperson sehr ähnlich oder aber sehr unähnlich beschrieben. Da man annimmt, dass wir ähnliche Personen grundsätzlich sympathischer finden als Personen, die sich stark von uns unterscheiden, sollten wir auch gegenüber uns ähnlichen Personen mehr Empathie empfinden als gegenüber uns unähnlichen Personen. Der zweite Faktor betrifft die sozialen Kosten, die mit einer Nichthilfeleistung verbunden waren. Den Versuchsteilnehmerinnen wurde gesagt, dass Elaine 10 Durchgänge absolvieren würde. Dabei bestünde jedoch die Möglichkeit, nach dem zweiten Durchgang die Rollen zu tauschen, sodass die Versuchsperson anstelle Elaines die Elektroschocks erhielt. In der Bedingung niedrige Kosten wurde den Versuchsteilnehmerinnen gesagt, dass sie von diesen 10 Durchgängen lediglich 2 zu beobachten hatten. Folglich mussten sie weder mit ansehen, wie Elaine weitere Elektroschocks bekam, noch sich dazu verpflichtet fühlen, einen Rollentausch zuzustimmen. Sie konnten sich sozusagen unbemerkt aus der Affäre stehlen, in Klammern Fluchtmöglichkeit. In der Bedingung hohe Kosten gingen die Teilnehmerinnen jedoch davon aus, alle 10 Durchgänge beobachten zu müssen. Sie waren daher länger der Situation ausgesetzt, mit ansehen zu müssen, wie Elaine weitere Schocks verabreicht wurden, in Klammern geringe Fluchtmöglichkeit. Die Ergebnisse bestätigten die Erwartungen der Forscher. Zunächst zeigte sich, dass Versuchspersonen in der Bedingung hohe Empathie, in Klammern hohe Ähnlichkeit zu Elaine, signifikant häufiger halfen als in der Bedingung mit niedriger Empathie. Innerhalb der Bedingung niedriger Empathie gab es aber einen Unterschied dahingehend, dass Personen signifikant häufiger halfen, wenn es für sie schwer war, Elaine im weiteren Verlauf der Testung aus dem Weg zu gehen, in Klammern, wenn sie 10 Durchgänge beobachten sollten, verglichen dazu, wenn sie nach 2 Durchgängen unbemerkt verschwinden konnten, in Klammern, und sich somit auch nicht vor Elaine für die in Anführungszeichen unterlassene Hilfeleistung rechtfertigen mussten. In der Bedingung mit hoher Empathie halfen die Leute annähernd gleich häufig, unabhängig davon, ob die Kosten hoch oder niedrig waren. Die Manipulation der Kosten hatte im Fall hoher Empathie also keinen Einfluss auf das Hilfeverhalten. Studie Ende. Im Fall hoher Empathie halfen die Menschen also selbst dann, wenn sie nicht mit negativen Folgen zu rechnen hatten. Situative Merkmale, in Klammern Manipulation der Kosten, hatten also nur im Fall geringer Empathie einen Einfluss. Ausgehend davon formulierte Batson die sogenannte Empathie-Altruismus-Hypothese. Definition: Die Empathie-Altruismus-Hypothese von Batson et al. Aus dem Jahre 1991 besagt, dass Menschen nur dann uneigennützig bzw. altruistisch handeln, wenn sie in einer bestimmten Situation Empathie empfinden. Helfen Menschen, ohne Empathie zu empfinden, so sind andere Faktoren entscheidend, etwa die Erwartung negativer Konsequenzen. Hier handelt es sich jedoch nicht um Altruismus. Definition Ende. Die Studien von Batson et al. Verdeutlichen damit, dass Empathie eine wichtige Grundlage für prosoziales Verhalten und möglicherweise sogar für echten Altruismus darstellt. Abschnitt 4.3.2: Kritische Anmerkungen zur Empathie-Altruismus-Hypothese. Mit der Empathie-Altruismus-Hypothese sehen Batson et al. Empathie also als wichtige Grundlage für prosoziales Verhalten und Altruismus an. Hier sei aber auf 2 Kritikpunkte verwiesen. Möglicherweise wurde mit der verwendeten Ähnlichkeitsmanipulation gar keine Empathie erzeugt. Die Versuchsleiter überprüften zwar die wahrgenommene Ähnlichkeit, in Klammern, diese unterschied sich zwischen den einzelnen Bedingungen, nicht aber das Ausmaß an empfundener Empathie gegenüber Elaine. Zudem ist fraglich, ob die Untersuchungen von Batson und Kollegen tatsächlich einen Hinweis darauf geben, dass es echten Altruismus gibt, das heißt, dass Menschen prosoziales Verhalten zeigen, ohne dabei einen eigenen Nutzen zu haben. Die Versuchspersonen mit hoher Empathie könnten ja, trotz niedriger sozialer Kosten einer Hilfeverweigerung, beispielsweise auch geholfen haben, weil sie einfach das Gefühl genießen, das sie beim empathischen Handeln empfinden. Oder aber sie haben deshalb geholfen, weil sie es nicht ertragen bzw. sehen können, dass es anderen Menschen nicht gut geht oder diese gar leiden. Sie leisten also Hilfe, um ihr eigenes unangenehmes Gefühl, in Klammern ihren Personal Distress, zu reduzieren und nicht primär um den Stress einer hilfebedürftigen Person zu reduzieren. Aufbauend auf den Untersuchungen von Batson konnten Cialdini et al. Beispielsweise zeigen, dass empfundene Empathie gegenüber einem Opfer das Ausmaß des eigenen Unwohlseins, in Klammern Mitleid gegenüber dem Opfer, Personal Distress, erhöht. Dies scheint nicht verwunderlich zu sein. Interessant ist vielmehr, dass bei einer experimentellen Trennung der beiden Faktoren Empathie und Personal Distress, in Klammern Traurigkeit, Anspannung, anschließendes Hilfeverhalten durch das Ausmaß der Traurigkeit vorhergesagt werden konnte und nicht durch den Empathiewert. Insofern scheint nicht Empathie, sondern der persönliche Distress für anschließendes Hilfeverhalten ursächlich zu sein. Dies bedeutet, dass diese Art von Hilfeverhalten eher egoistische Motive zugrunde liegen. In Klammern, man möchte ja seinen eigenen unangenehmen Gefühlszustand verbessern und es lässt sich hierbei nicht von reinem altruistischem Verhalten sprechen. Als Fazit bleibt also, dass echter Altruismus nicht zwingend nachweisbar ist. Selbst bei Mutter Teresa, die viele Leser als den Idealtyp eines altruistischen Menschen im Kopf haben dürften, könnten die wirklichen Motive ihres Handelns unklar sein. Zeigte sie manchmal vielleicht auch deshalb so starke prosoziale Aufopferung, um dadurch von Gott eine Belohnung im Himmelreich zu erhalten? Abschnitt 4.4. Weitere psychologische Erklärungsansätze für prosoziales Verhalten. Neben situativen Faktoren und Persönlichkeitsmerkmalen werden in der Literatur weitere Aspekte diskutiert, die mit prosozialem Verhalten in Zusammenhang stehen. Hier sind sowohl biologische Faktoren, Kosten-Nutzen-Überlegungen, Ursachenzuschreibungen als auch bestimmte Moralvorstellungen zu nennen. Abschnitt 4.4.1. Evolutionspsychologische bzw. biologische Perspektive. Die Evolutionspsychologie geht davon aus, dass die meisten Verhaltensweisen und ihre zugrunde liegenden psychischen Prozesse eine Funktion in der erfolgreichen Weitergabe von Genen haben. Aus evolutionspsychologischer Sicht ist es daher keine Überraschung, dass Personen ihren Verwandten eher helfen als nicht verwandten Personen, unabhängig davon, ob die verwandte Person selbst an der Notlage schuld ist oder nicht. Studie: Hilfeverhalten bei Verwandten. In einer klassischen Studie manipulierten Bernstein, Crandall und Kitayama, in Klammern Vergleiche 1994, folgendes: A. Den Verwandtschaftsgrad, in Klammern enge versus entfernte Verwandtschaft, B. Den Gesundheitszustand des Verwandten, in Klammern gut versus schlecht, und C. Die Art der Hilfesituation, in Klammern alltägliche Situation versus lebensbedrohliche Situation. Als abhängige Variable wurde erfasst, wie sehr die Versuchspersonen gewillt sind zu helfen. Es fand sich, dass die Versuchspersonen stärker bereit dazu sind, engen Verwandten zu helfen, als weiter entfernt verwandten Personen. Darüber hinaus zeigte sich, dass Personen kranken Verwandten eher helfen als gesunden Verwandten, wenn es sich um eine alltägliche Hilfesituation handelt. Geht es allerdings um Leben und Tod, so helfen Personen den gesunden Verwandten eher als den kranken Verwandten. Studie Ende. Dieser Befund wurde evolutionär erklärt. Generell wird engen Verwandten eher geholfen als entfernt verwandten Personen, da mit ersteren höhere genetische Gemeinsamkeit besteht und so die Weiterverbreitung der eigenen Gene wahrscheinlicher ist als bei entfernt verwandten Personen. Derselbe Grund erklärt auch, warum in lebensbedrohlichen Situationen gesunden Verwandten eher geholfen wird als kranken Verwandten. Gelingt es Personen nämlich, gesunde Verwandte vor dem Tod zu bewahren, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das eigene Genom erfolgreich weitergegeben wird. Diese erfolgreiche Weitergabe von eigenen Genen ist bei kranken Verwandten weniger zu erwarten, weshalb diesen in lebensbedrohlichen Situationen auch seltener geholfen wird im Vergleich zu gesunden Verwandten. In Klammern siehe Bernstein et al. Aus dem Jahre 1994. Kochmarus und Kenny wiederholten die Studie von Bernstein et al. Mit ähnlichen Ergebnissen. Darüber hinaus konnten die Autoren aber auch zeigen, dass der Effekt, engeren Verwandten mehr zu helfen als weiter entfernten Verwandten, durch emotionale Nähe vermittelt wird. Man verspürt gegenüber engen Verwandten mehr emotionale Nähe und hilft diesen deshalb auch mehr. Dieser Befund zeigt, dass es bei der Erklärung dieses Effekts also nicht nur um genetische Überlegungen, sondern auch um emotionale Prozesse geht. Nicht zuletzt aufgrund solcher Befunde wird am evolutionären Erklärungsansatz für prosoziales Verhalten auch Kritik geübt. So können beispielsweise Befunde nur im Nachhinein und ohne Kausalität evolutionär erklärt werden, da evolutionäre Prozesse aufgrund ihrer extrem langen Dauer im Labor nicht nachgestellt werden können. Darüber hinaus ist es auch so, dass Hilfeverhalten ja nicht nur gegenüber Verwandten auftritt. Menschen helfen täglich verschiedensten fremden Personen. Dies beginnt bereits damit, einer Mutter dabei zu helfen, ihren Kinderwagen die Treppen hinunterzutragen oder aber für Opfer von Naturkatastrophen zu spenden, was Menschen glücklicherweise sehr häufig tun. Abschnitt 4.4.2 Theorie des sozialen Austauschs Kosten-Nutzen-Analyse. Eine weitere prominente Theorie prosozialen Verhaltens ist die Theorie des sozialen Austauschs. Dieser theoretische Ansatz geht davon aus, dass Personen nur dann helfen, wenn die Kosten-Nutzen-Bilanz positiv für sie ausfällt, das heißt, wenn Hilfeverhalten unter dem Strich mehr Nutzen als Kosten für sie erbringt. Belohnungen können dabei Geld, soziale Anerkennung oder aber auch nur erlebte positive Emotionen im Falle einer Hilfeleistung sein. Relevant in diesem Kontext ist auch die sogenannte Negative State Relief-Hypothese, die besagt, dass Menschen in negativer Stimmung häufiger helfen als in positiver oder neutraler Stimmung. Grund hierfür ist, dass Personen in negativer Stimmung durch Hilfeverhalten eine Stimmungsaufhellung antizipieren, in Klammern Dank und Anerkennung für die Hilfeleistung durch die hilfsbedürftige Person. Auch diese Befunde können durch die Theorie des sozialen Austausches erklärt werden. Personen in negativer Stimmung ist der Nutzen der Stimmungsaufhellung wichtiger als die Kosten der Hilfeleistung, was wiederum zu einer positiven Kosten-Nutzen-Bilanz und folglich zu erhöhter Hilfeleistung führt. In Klammern siehe hierzu Abbildung 4.4 im gedruckten Buch. Abschnitt 4.4.3 Verantwortungsattribution Weiners Theorie der Verantwortlichkeit aus dem Jahr 1995 besagt, dass Hilfe vor allem dann geleistet wird, wenn das Opfer nicht für seine Notlage verantwortlich ist. Wenn wir um Hilfe gebeten werden, fragen wir oft zuerst, warum die entsprechende Person unsere Hilfe benötigt. Dies führt unweigerlich zu weiteren Fragen, nämlich erstens ist die Person selbst verantwortlich für ihre Notlage und zweitens ist die Notsituation für die betreffende Person kontrollierbar oder nicht. Die subjektive Beantwortung dieser Fragen wiederum wirkt sich auf Emotionen, Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber der hilfesuchenden Person aus. Ein typisches Experiment für diese theoretische Perspektive führten Schmidt und Weiner durch. Studie Zuschreibung von Verantwortung In der Studie von Schmidt und Weiner, in Klammervergleiche 1988, sollten sich die Versuchspersonen mit der hypothetischen Situation auseinandersetzen, dass sie von einem Kommilitonen um die Mitschriften aus der letzten Vorlesung gebeten werden. Dieser verfügt über keine eigenen Mitschriften, weil er a. Probleme mit den Augen hatte und deshalb nicht so gut sehen konnte, in Klammern unkontrollierbare Situation, oder weil er, in Klammern b., während der Vorlesung lieber zum Strand gegangen ist, in Klammern kontrollierbare Situation. Im Anschluss daran sollten die Versuchspersonen anhand verschiedener Items angeben, wie hoch sie die Kontrollierbarkeit der Situation beurteilten, wie viel Ärger bzw. Sympathie sie gegenüber dem Hilfesuchenden empfanden und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie helfen würden. Schmidt und Weiner stellten die Zusammenhänge zwischen gedanklicher Situationseinschätzung, in Klammern wahrgenommene Kontrollierbarkeit, empfundenen Emotionen, in Klammern Ärger, Sympathie und aktivem Handeln, in Klammern Wahrscheinlichkeit für Hilfeleistung dar. Zum einen zeigte sich eine positive Korrelation zwischen wahrgenommener Kontrollierbarkeit und Ärger. Ärger wiederum stand in negativem Zusammenhang zu Hilfeleistung. Zusätzlich bestand eine negative Korrelation zwischen Kontrollierbarkeit und Sympathie bzw. eine positive Verbindung zwischen Sympathie und der Wahrscheinlichkeit zur Hilfeleistung. Studie Ende. Schmidt und Weiner fassten die Studienergebnisse folgendermaßen zusammen. Wenn uns klar wird, dass sich eine Person in einer Notsituation befindet, an der sie selbst nicht schuld ist, in Klammern keine Kontrollierbarkeit, und die sie auch nicht alleine lösen kann, dann erleben wir prosoziale Emotionen, in Klammern Empathie, Sympathie gegenüber dieser Person, was letztendlich zu verstärkter Hilfeleistung führt. Gewinnen wir allerdings den Eindruck, dass eine hilfesuchende Person für ihre Notlage, die zudem kontrollierbar gewesen wäre, selbstverantwortlich ist, so erleben wir die Emotion Ärger und zögern deshalb, der betreffenden Person zu helfen. Abschnitt 4.4.4 Zivilcourage, Heldentum und gesellschaftliche Verantwortung Interessant ist, dass sich das Ausmaß an Hilfeleistung selbst in Situationen unterscheidet, in denen das persönliche Opfer des Helfers nicht besonders groß ist. Man könnte meinen, dass einem das Verleihen seiner Vorlesungsunterlagen nicht viel ausmachen dürfte. Wenn allerdings die Hilfeleistung bereits in solch einfachen Situationen reduziert ist, wie kann es dann sein, dass Personen manchmal auch dann helfen, wenn sie sich durch ihr heldenhaftes Verhalten selbst in Gefahr bringen? Weshalb sind die Feuerwehrleute nach den Anschlägen vom 11. September in New York todesmutig in die brennenden Trümmer des World Trade Centers gestiegen, um dort nach Überlebenden zu suchen? Warum opferten sich Hunderte von TEPCO-Mitarbeitern und Tokioter Feuerwehrmännern in Fukushima, um einen atomaren Super-GAU zu verhindern? Diese extremen Verhaltensweisen sind in der Forschung zu Heldentum und Zivilcourage untersucht worden. Wie eingangs erwähnt, bedeutet Zivilcourage, Hilfeverhalten zu zeigen, obwohl in der unmittelbaren Situation mit massiven negativen physischen, psychischen und sozialen Konsequenzen gerechnet werden muss. Zivilcouragiertes Verhalten ist stark gesteuert durch prosoziale Werte und tritt vor allem dann auf, wenn Personen eine ernste Notlage für ein potenzielles Opfer wahrnehmen. Fischer, Greitemeier, Pozzolek und Frey konnten beispielsweise zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit der Hilfeleistung größer war, wenn ein weibliches Opfer von einem muskulösen Täter, in Klammern Bodybuilder, attackiert wurde, als wenn dieser nur geringe physische Stärke, in Klammern schmächtigere Statur, aufwies. Diesen Befund konnten Fischer et al. Im Jahr 2011 in ihrer Meta-Analyse bestätigen. Sie fanden einen abgeschwächten Bystander-Effekt, in Klammern in Richtung höhere Hilfeleistung, wenn die Situation als gefährlich, in Klammern Notfall, eingeschätzt wurde, wenn ein Täter anwesend war und wenn das Einschreiten mit hohen physischen Kosten verbunden war. Dies sind Merkmale typischer Zivilcourage-Situationen. Die Tatsache, dass helfendes Einschreiten hier zunimmt, ist beruhigend, zeigt es doch, dass es um die Werte der Menschheit nicht so schlecht bestellt sein kann. Sowohl Persönlichkeitsunterschiede als auch die Gefährlichkeit der Situation stellen also Faktoren dar, die in Zusammenhang mit zivilcouragiertem Verhalten relevant sind. Eine Zunahme an Hilfeleistungen ist vor allem auch deshalb zu beobachten, weil diese Situationen eindeutiger als Notfälle wahrgenommen werden. Abschnitt 4.5. Zu viel des Guten? Pathologischer Altruismus. Die Diskussionen über prosoziales Verhalten, Hilfeleistung und Altruismus beruhen stets auf der Annahme, dass diese Komponenten moralisch gut sind. Sowohl die Wissenschaft als auch die Öffentlichkeit kreiden an, dass derzeit nur wenig von diesen prosozialen Faktoren spürbar ist, mehr Altruismus somit nur positiv sein kann. In Bezug auf diese Annahmen hat allerdings eine kritische Diskussion begonnen. Der zentrale Punkt dabei ist, dass nicht einfach von einem linearen Zusammenhang zwischen altruistischem Verhalten und sozialem bzw. persönlichen Nutzen, / Wohl, ausgegangen werden kann. Die Regel, je mehr, desto besser, gilt hier nur eingeschränkt. Und in der Tat findet man auch Beispiele von fehlgeleitetem Altruismus, so etwa in der amerikanischen Fernsehserie House. Hier behandelt der gleichnamige Arzt einen wohlhabenden Patienten, der neben physischen Symptomen auch dadurch auffällt, dass er sofort bereit ist, große Geldsummen zu stiften, sobald ihn nur jemand darum bittet, egal für welchen Verwendungszweck. Die Ärzte im Team von Dr. House sind geteilter Meinung, ob dieses Verhalten pathologisch, in Klammern krankhaft, ist. Die Lage spitzt sich zu, als der Patient einem ihm unbekannten Mitpatienten eine seiner Nieren anbietet. Von Dr. House geködert, stellt er schließlich beide Nieren zur Verfügung. Dabei berücksichtigt er nicht, welche Folgen dies für seine Familie haben könnte. Intuitiv denkt man, dass dieses Verhalten nicht normal sein kann und es sich folglich um pathologischen Altruismus handelt. Warum? Ist es nicht denkbar, dass, wie der Patient sagt, andere objektiv mehr vom Leben haben könnten als er selbst? Doch selbst wenn dies zuträfe, so widerstrebt derartige Selbstaufopferung dem eigenen subjektiven Empfinden. Wie könnte man dem Argument des Patienten im obigen Beispiel begegnen? Zunächst ist zu sagen, dass es sinnlos ist, mit Menschen über deren persönliche Prioritäten zu streiten. In Klammern, hier unterscheiden sich die Geschmäcker bzw. trifft die lateinische Maxime De gustibus non est disputandum, über Geschmack lässt sich nicht streiten, zu. Vielleicht folgt der Patient dem Beispiel Jesu, der gebot, man solle seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Er verbot dabei nicht, ihn mehr zu lieben. Doch worin hier der entscheidende Punkt liegt? Der Patient denkt nicht daran, dass er mit seinem scheinbar selbstaufopferndem Verhalten andere schädigen könnte. Was ist also mit seinen Kindern bzw. den eigenen Verwandten? Wie die Natur, so sorgt auch die Zivilisation dafür, dass eine erwachsene Person, die Kinder hat, für diese verantwortlich ist. Daher kommt die Selbstaufopferung für Nichtverwandte einem Verrat an den Verwandten gleich. Insbesondere die eigenen Kinder haben einen Anspruch, der die Wahlfreiheit der Eltern radikal einschränkt. Allerdings werden sowohl in ökonomischen Modellen als auch in psychologischen Studien die Interessen von dritten Parteien meist ausgeblendet. Finden Sie Berücksichtigung, so wird die Unterscheidung zwischen einfachem und pathologischem Altruismus klarer. In Anführungszeichen einfaches, altruistisches Verhalten, in Klammern nicht pathologisch, beinhaltet nämlich, dass diejenige Person stets eine weitere Perspektive einnimmt und auch die Interessen von Dritten berücksichtigt. Dies ist bei pathologischem Altruismus nicht der Fall, da das Verhalten in einer bestimmten Situation stark emotional motiviert ist und weiterführende kognitive Überlegungen ausschließt. Was geschah schließlich mit Dr. House Patient? Der gute Arzt fand heraus, dass eine Fehlfunktion der Schilddrüse die Ursache des Schein, in Klammern bar, heiligen Verhaltens war. Sobald diese korrigiert war, erkannte der vormalige Patient den Vorrang seiner Familie gegenüber fremden Personen, in Klammern siehe auch Hamilton aus dem Jahre 1964, zur darwinistischen Theorie der Inclusive Fitness. Der krankhafte Altruismus war geheilt. An dieser Stelle sei gesagt, dass es sich beim in Anführungszeichen pathologischen Altruismus nicht um eine neue, klinisch klassifizierte Krankheit handelt, die einfach behandelt werden kann. Vielmehr soll mit diesem Beispiel verdeutlicht werden, dass ein, in Anführungszeichen, mehr an Altruismus nicht ausschließlich mit positiven Aspekten verbunden ist. Zumindest nicht für diejenigen, die keine direkten Hilfeempfänger sind.